an bedürftigen Gemeindegliedern davon abhalten lassen. Darum wählt aus eurer Mitte 7 vertrauenswürdige Männer, denen Gott seinen Heiligen Geist und Weisheit gegeben hat. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir können uns dann ausschließlich dem Gebet und der Verkündigung widmen. Alle waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben, erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, ein Mann aus der Stadt Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 brachte die Gemeinde zu den Aposteln, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich auch weiterhin aus. Die Zahl der Christen in Jerusalem stieg von Tag zu Tag. Auch viele Priester nahmen die gute Nachricht von Jesus an. Amen. Liebe Freunde, hier muss etwas geschehen. Hier muss die Kirche handeln. Es war die Ansicht der Apostel, jener leitenden Männer der ersten Zeit, als sie sahen, dass eine Minderheit in der Gemeinde zu kurz kam. Sie erinnern sich, es gab keine Sozialversicherung. Menschen, die ohne Schutz dastanden, und das galt ganz besonders für Witwen, waren Empfänger gemeindlicher Fürsorge. Aber es zeigte sich, dass eine kleinere Gruppe von Witwen, die nicht Aramäisch sprachen, also nicht im Lande aufgewachsen waren, die zugezogen waren aus anderen Teilen des Mittelmeergebietes, bei der Verteilung zu kurz kamen. Die Apostel nahmen dies zum Anlass, um eine Abhilfe zu schaffen. Das Problem war ihnen so wichtig, dass sie es nicht einfach auf sich beruhen ließen, in der Ansicht, wenn nur die geistlichen Dinge in Ordnung sind, dann braucht man sich um die materiellen, um die sozialen, um die menschlichen Dinge gar nicht erst zu kümmern. Und sie handelten. Es muss etwas geschehen, hier muss die Kirche handeln, sagten Christen, als sie in der Mission auf Menschen trafen, die keine Bildung hatten, denen keine Schule bekannt war. Und sie begannen, Bildungseinrichtungen zu entwickeln, begannen Menschen Lesen und Schreiben beizubringen. Mönche wurden so zum Träger einer Ausbildung für viele Menschen. Mit dem Evangelium kam auch die Kultur an vielen Stellen. Die Kirche fing an zu handeln. Hier muss etwas geschehen, hier muss die Kirche handeln, sagten Christen, als sie den Kranken in großer Zahl begegneten. In Ländern, die von uns entfernt sind, oder auch im eigenen Land. Und so wurden Hospitäler gegründet. Es wurden Schwestern bereitgestellt. Es wurden Christen motiviert, die Aufgabe von Ärzten zu übernehmen, damit man der Krankheitsnot so wirksam, wie es überhaupt möglich war, begegnen könnte. Hier muss etwas geschehen, hier muss die Kirche handeln, sagten Christen, als Flüchtlingsströme aus anderen Landesteilen herbeikamen. Zum Beispiel hier in Westdeutschland, nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg. Man konnte diese Menschen nicht einfach ihrer Entwurzelung überlassen, ihrer Trauer, ihrer Heimatlosigkeit. Die Kirche musste sich einstellen, und sie tat es, und sie umsorgte sie, und sie spendete ihnen Trost, und sie half ihnen auch darüber hinaus. Hier muss etwas geschehen, hier muss die Kirche handeln, sagten Christen, als sie das Elend der Entwicklungsländer wahrnahmen. Diese Tatsache, dass dort Menschen verhungern und bis heute verhungern, dass dort Kinder mit einem Minimum auskommen müssen, dass man schon froh sein kann, vielfach, wenn man überhaupt genug hat, um das Leben zu fristen. Aber ein großer Teil, es ist bekannt, können ihr Leben nicht fristen, sondern sterben. Und man wurde aktiv und man gründete die Aktion Brot für die Welt. Und man begann einen kirchlichen Entwicklungsdienst und man sammelte Kollekten. Und man tat Gutes und man hatte damit ein Stück weit auch Erfolg schaffte sich nicht nur Anerkennung, sondern linderte, was zu lindern war. Hier muss etwas geschehen, hier muss die Kirche handeln, wurde gesagt, als es um die Gefährdung des Friedens ging. Und Christen fanden sich bereit, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren gegen atomare Hochrüstung, gegen das, was man nannte, den Rüstungswahnsinn. Und kirchliche Gremien befassten sich damit und Synoden gaben Stellungnahmen ab. Und eine große Auseinandersetzung begann um den rechten Weg und viele litten und manche waren bereit, auch schwere Nachteile in Kauf zu nehmen, ja in Gefängnisse zu gehen, um dem Frieden Nachdruck zu verleihen. Ich denke zum Beispiel an die Gruppe um Jim Wallace in den Vereinigten Staaten, eine Gruppe von überwiegend jüngeren Christen, die bis zu dem Punkte bereit sind, dass sie Gefängnisstrafen auf sich nehmen, wenn sie etwa sogenannte friedliche Besetzungen vornehmen. Hier muss etwas geschehen, hier muss die Kirche handeln. Das wurde gesagt, als man immer wieder merkte, dass die Rassentrennung nicht geringer wurde, dass zum Beispiel die Apartheidspolitik in Südafrika nicht von allen Christen energisch abgewiesen wurde. Es ging bis dahin, dass man bei der letzten Versammlung des Lutherischen Weltbundes zwei südafrikanische Kirchen ausschloss, weil man sagte, sie sind am friedlichen Zusammenleben der Rassen in Südafrika gegenüber nicht aufgeschlossen genug. Ihre Bereitschaft, die Zäune abzureißen, ist zu gering. Und man kam sogar bis zu dem schmerzlichen Schritt, lutherische Mitchristen aus der großen Familie lutherischer Kirchen auszuschließen. Meine Freunde, ich habe jetzt nur einiges erzählt oder besser angedeutet von dem, was man berichten könnte, wie die Kirche in Jahrhunderten bis in die Gegenwart hier und dort und an anderen Stellen Elend gesehen und angegriffen hat, wie sie Mitarbeiter aus ihren eigenen Reihen bereitgestellt hat, wie sie nicht einfach zusah, wie andere dahinsiechten, sondern aktiv wurde. Immer und immer wieder. Und die Gesellschaft hat es der Kirche gedankt. Wenn man in unserem Lande Menschen fragt, die nicht so aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen, was sie an der Kirche schätzen, dann kommt immer wieder zutage die soziale Einstellung. Die sozialen Aktivitäten der Kirche sind ein Grund, warum man diese Großinstitution achtet. Man weiß, dass das, was hier geschieht, durch den Staat alleine und nur durch die Gesellschaft nicht geschehen könnte. Man weiß, dass hier nicht nur ein guter Wille da ist, sondern auch eine tiefergehende Motivation. Und man weiß, dass wenn man die vielen Einrichtungen der Kirche mit einem Tage schließen würde, wenn der Staat all dieses auf einmal zu übernehmen hätte, er den Aufgaben gar nicht gewachsen wäre. Und dann sagen einige, und das ist vielleicht ein Endpunkt dieser Linie, die Kirche ist zum Helfen da. Christentum ist Nächstenliebe. Es sollte noch viel weniger gebetet und noch viel mehr geholfen werden. Glaube ist nur so viel wert, wie er zur Aktion führt. Ja, Christentum ist Aktion. Was ist denn zu dem allen zu sagen? Und ich glaube, dass die Kirche betroffen ist, wo immer Menschen leiden. Ich glaube, dass das Gleichnis von dem Mann, der unter die Räuber gefallen war, das wir vorhin gehört haben, seine Gültigkeit behält. Wo immer Menschen zusammengeschlagen sind. Und das muss sich nicht nur beziehen auf den körperlichen Bereich. Wo immer Menschen krank sind, keinen Sinn mehr sehen, wo sie physisch, psychisch oder geistig leiden. Da kann ein Christ nicht dabei stehen und sagen, was geht mich das an? Er hat einen Auftrag, er hat den Blick der Teilnahme, der Liebe, um hier das Möglichste zu tun. Wahrscheinlich kann man sagen, dass die Kirche nicht zu wenig geholfen hat, in all den Jahrhunderten nicht zu viel geholfen hat, sondern am Ende zu wenig. Dass zu wenig Kraft von ihr ausgegangen ist, um bei den Nöten der Menschen zu sein, mit denen sie zusammenlebte. Und es bleibt eine tiefe Wunde, dass zum Beispiel die soziale Frage im 19. Jahrhundert, die dann zum Marxismus und Kommunismus geführt hat, dass diese soziale Frage von den Kirchen nicht energisch genug angepackt worden ist. Vielleicht hätten wir sonst keine kommunistische Weltbewegung mit all dem Elend, das daraus hervorkam, gehabt. Und man darf nicht vergessen, dass der Freund von Karl Marx, nämlich Friedrich Engels, aus dem frommen Wuppertal stammte. Und so viel, so gut. Aber ich empfinde, dass die Dinge dann doch eine bedenkliche Richtung genommen haben. Es ist erstens bedenklich, dass die Kirche die Gesellschaft, missverstanden hat. Die Gesellschaft hat beschlossen, die Kirche sei zum Helfen da. Und das Einzige, was interessiert, ist, wie viel springt heraus bei den vielen kirchlichen Aktivitäten, sodass menschliche Not gelindert wird. Und die Kirche hat zu einem ganz hohen Maße sich nun selber so verstanden. Und zu all dem, was ich nannte, hat sie neue Aufgaben angepackt und sie hat angefangen, ihr Selbstbewusstsein davon abzuleiten, was sie für andere tut. Sie hat angefangen, diese Parole selber zu glauben. Christentum ist Nächstenliebe. Die Kirche ist zum Helfen da. Sie hat selber ein tiefes Minderwertigkeitsgefühl bekommen, ihren Gottesdiensten gegenüber, dem Gebet gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber. Und sie ist sehr schnell bereit zu sagen, die Hauptsache ist, wir setzen uns ein. Ist es bedenklich, zweitens, dass die Diakonissenanstalten Probleme haben mit ihrem Nachwuchs? Dass es nicht mehr ohne weiteres klar ist, dass die alten Einrichtungen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, die aus dem Geist Gottes kamen, die von der Liebe Gottes geprägt waren, wieder Menschen finden, die zu ihnen kommen und die helfen, die dort eintreten und die einen Dienst für Gott und an den Menschen tun wollen. Es ist auffällig, dass hier ein Mangel entstanden ist. Warum bloß? Drittens, es ist bedenklich, dass die Diakonie und die Sozialarbeit zum Verwechseln ähnlich geworden sind. Das gilt für die Ausbildung der Diakone, bei denen die Soziologie und die Psychologie und die Sozialpolitik einen immer größeren Raum eingenommen haben, dagegen die Unterweisung in der Bibel immer kleiner geworden ist. Und das gilt auch für das öffentliche Bild. Man kann fast keinen Unterschied mehr sehen zwischen Diakonen und Sozialarbeitern. Es ist viertens bedenklich, dass Diakonie immer mehr zentral zusammengefasst worden ist, in großen Institutionen heute lebt, den diakonischen Werken, und dass die Gemeindediakonie, dass nämlich Christen sich um ihre Nächsten selber kümmern, dass sie zum Nachbarn gehen, geringer geworden ist. Irgendetwas scheint hier nicht mehr zu stimmen und ich glaube, darauf führt dieser Text hin. Die Urgemeinde, wie sie uns hier im 6. Kapitel der Apostelgeschichte begegnet, hatte einiges voraus. Das Erste, was sie uns voraus hatte, ist, man musste nicht in der frühen Zeit diskutieren, was wichtiger ist, das Wort oder die Tat, das Evangelium oder die soziale Aktivität. Als die Apostel erklärten, wir müssen die Botschaft Gottes verkünden und dürfen uns nicht durch den Dienst an bedürftigen Gemeindegliedern davon abhalten lassen, da war die ganze Gemeinde einverstanden. Es war nicht so, dass man die Parole ausgab, das Handeln ist wichtiger als das Beten. Es war völlig klar, dass das Beten Vorrang hat. Es war völlig klar, dass die Verkündigung Vorrang hat. Es war völlig klar, dass der Gottesdienst Vorrang hat. Es gab nicht einmal ein Gleichgewicht. Es war nicht einmal so, dass man sagte, einerseits, andererseits, wir brauchen das Wort und wir brauchen die Tat. Wir brauchen den Glauben und wir brauchen die Werke. Wir brauchen das Beten und wir brauchen das Tun. Es war absolut klar, es gab nichts Wichtigeres als das Gebet. Es gab nichts Wichtigeres als das Evangelium. Und im Blick darauf kann man nur sagen, was waren das für Zeiten? Wie gesund war die Kirche damals? Sie wusste, was an erster Stelle stand und die ganze Gemeinde teilte das. Sie wusste, dass es nichts gab, was dem gleichwertig war, dass Menschen mit Gott in Ordnung kamen, dass die Leute den Glauben lernten, dass sie Christus kennenlernten, dass sie ihr Heil fanden. Und die Kirche hatte den Mut, in dieser Einseitigkeit und Eindeutigkeit zu kämpfen. Hätte man ihr gesagt, ihr tut zu wenig für die Menschen und ihr dürft das Wort Gottes nicht so an die erste Stelle stellen, dann hätte sie geantwortet, Freunde, ihr wisst nicht, wovon ihr redet. Und darum kann man der Kirche dieser Zeit nichts mehr wünschen, als dass sie wieder lernt, dass die Verkündigung, dass das Wort Gottes, dass die Bibel, dass das Gebet an die erste Stelle rückt. Und das Zweite, was diese Kirche damals wusste, wenn sie Ausschau hielt nach Diakonen, wenn sie Ausschau hielt nach Leuten, die anderen helfen sollten, dann fragte sie an erster Stelle nicht, sind die begabt, haben die eine Ausbildung, können die mit Menschen umgehen, sind die alt genug, sind die feinfühlig, sondern sie fragten an erster Stelle, ob diese Leute den Heiligen Geist hätten und göttliche Weisheit. Sie klopften ihr Leben ab, sie fragten, ob die im Glauben standen. Das ist die einzige Bedingung, die hier gestellt wird, ob die Leute im Glauben leben und vertrauenswürdig sind. Wenn das klar war, so nahmen die Apostel an, war alles andere auch klar. Es war völlig deutlich, dass niemand sich für andere einsetzen sollte, der nicht zuvor sich für das Evangelium eingesetzt hat. Es war völlig deutlich, dass niemand anderen helfen sollte, dem nicht zuvor durch Gottes Gnade geholfen worden war. Es war ganz eindeutig, dass der Glaube Vorrang hatte. Was ergibt sich für unsere Zeit? Meine Freunde, ich habe keine Sorge um eine Kirche, die zu viel betet. Ich habe keine Sorge um eine Gemeinde, in der zu viel die Bibel gelesen wird. Ich habe keine Sorge um Christen, die sagen, mein Glaube hat Vorrang vor allem. Ich habe tiefe Sorge um eine Kirche, um eine Gemeinde und um Christen, die sagen, Christentum ist Aktivität, die das wirklich glauben, die auf diese Grundirrlehre des modernen Christentums hereinfallen. Seit ungefähr 200 Jahren wird uns das eingebläut. Überall wird es gesagt. Christentum ist Aktivität. Verstehen Sie nicht, dass man dafür Christus gar nicht braucht? Verstehen Sie nicht, dass der Sohn Gottes gar nicht ans Kreuz hätte gehen müssen, wenn Christentum Aktivität ist? Verstehen Sie nicht, wie leicht es ist, Leuten die Not dieser Welt auf die Seele zu binden, bis sie dorthin rennen und dahin gehen und hier helfen und am Ende völlig erschöpft sind? Verstehen Sie nicht, dass die Kirche ihren letzten Kredit verliert, wenn sie Christentum als Aktivität versteht und dass sie sich damit überhaupt nicht mehr unterscheidet von irgendeiner staatlichen Einrichtung? Ich habe keine Sorge um eine Kirche, die den Glauben, die Christus, die das Wort Gottes und das Gebet an die erste Stelle stellt. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, für Leute, die beten und die wirklich beten, nicht auch zu handeln. Weil es unmöglich ist, für Leute, die glauben, und ich meine wirklich glauben, nicht auch Werke zu tun. Weil es unmöglich ist, dass Menschen Christus dienen, die dann nicht auch den Menschen dienen. Weil es unmöglich ist, dass Leute, die zur Kirche gehen, dann nicht auch zu den Menschen gehen. Vielleicht halten Sie mir entgegen, Sie kennten Frau Müller oder Herrn Schmidt, bei dem das anders sei. Nun, es gibt solche Frau Müller und Herrn Schmidt natürlich. Aber ich glaube nicht, dass diese Frau Müller oder Herr Schmidt zu viel gebetet haben, sich zu sehr auf den Glauben eingelassen haben, sondern zu wenig. Ich glaube, dass sie nur Gott erlaubt haben, so ein bisschen die Oberfläche ihrer Haut zu benetzen, aber dass ihnen das Evangelium nicht unter die Haut gegangen ist. Heute ist die Stunde, wo man wieder sagen muss, auf den Kanzeln, in den Familien, in den Klassenzimmern und anderswo, dass es keinen Ersatz gibt für Christus, keinen Ersatz gibt für den Glauben, keinen Ersatz gibt für das Gebet, dass man Menschen verführt, wenn man ihnen sagt, Christentum ist Aktivismus. Dass es so leicht ist, die schwere Aufgabe abzuschieben und sich dem Leichten zuzuwenden. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Auf diesen Grundton ist das meiste gestimmt, was heute in der Kirche geschieht, und alle sind einverstanden. Würden wir wieder sagen, dass es nichts Wichtigeres gibt als Christus, das Gebet und den Glauben, würden wir uns ganz viel Ärger einhandeln. Viele würden mit dieser Kirche überhaupt nicht einverstanden sein, weil sie herausgefordert würden, in ihrer Gottlosigkeit, in ihrem Unglauben, aber die Kirchen würden sich wieder füllen. Warum? Weil die Leute spüren würden, dass ich Antwort bekomme auf meine tiefsten Fragen, dass ich freigesetzt werde durch die Macht Gottes und dass ich bereit werde, tief innen, mehr als jemals mich um andere zu kümmern. Wenn die Kirche lernt, das Evangelium an die erste Stelle wiederzustellen, wenn die Christen wieder genügend Zeit im Gebet und mit dem Wort Gottes verbringen, Dann wird eine Kraft frei, die allen Menschen zugutekommt. Dann wird das Geld freigesetzt und es wird mehr gespendet als früher. Dann wird die Zeit freigesetzt und es wird mehr getan für andere Menschen. Dann gibt es eine gesunde Gemeindediakonie. Dann kümmert sich einer um den anderen und der andere um den einen. Dann werden die großen Einrichtungen unterstützt, aber der Nächste wird mehr denn je gesehen. Ich weiß nicht, wie Sie sich an dieser Stelle selber einordnen. Ich würde Sie ganz herzlich bitten, dass Sie Abstand nehmen von dieser Theorie, die uns so eingeimpft worden ist, dass Christentum Handeln ist. Wie schon Goethe im Faust den Faust sagen lässt, am Anfang war die Tat, anstelle der richtigen Übersetzung, am Anfang war das Wort. Wir haben ein tiefes Misstrauen gegen das Wort Gottes. Wir glauben, dass es eine blutleere Formel ist. Das ist unsere tiefste Not, dass wir nicht wissen, was aus uns wird, wenn dieses Wort uns trifft, erreicht, umgestaltet, verändert, motiviert, frei macht, in Bewegung bringt. Sie können für diese Gesellschaft, in der wir leben, Sie können für die leidenden Menschen und Sie können, meine Freunde, für Ihr eigenes Leben nichts Besseres tun, als sich radikal für das Wort Gottes zu öffnen, als die Bibel zu lesen und nicht nur über sie sich zu informieren, als den Gottesdienst ernst zu nehmen, als zu fragen, was sagt Gott mir heute? Die Menschen, die dieses wirklich tun, erleben zweierlei. Ihr tiefster persönlicher Hunger wird gestillt und sie werden an eine Quelle der Kraft angeschlossen, sodass sie anderen abgeben können. Es gibt kein Gleichgewicht zwischen Glaube und Tun, zwischen Christus und Nachfolge, sondern immer ist der Glaube das Erste, Christus das Erste, die Nachfolge das Erste, die Gottesbeziehung das Erste. Wenn wir zurückgefunden haben zu Gott, wenn wir wieder unter seinem Einfluss stehen, dann wird das ganze Leben verändert, auch die Einstellung zu unseren Mitmenschen. Und wir empfangen die Liebe, die wir dann auch weitergeben können. Amen.